Ihr habt schon mal den Zylinderbrief aufschlagen.
Hi, guten Abend erstmal. Die Bibel ist ja ein sehr interessantes, dickes Buch. Ne? Besteht aus zwei Büchern sozusagen, die wiederum aus vielen anderen Büchern bestehen. Zwei Sammlungen, wenn man so will, zwei große Sammlungen, die wirklich reich sind an Bildern, ja, farbenfrohe Bilder, Beispiele, Geschichten, Parabeln, wie auch immer. Also es ist krass, was hier alles so für Schätze zu heben sind. Allein auch so an Lyrik und so weiter. Und also die Bibel ist auf jeden Fall ein Buch, was man gelesen haben sollte. Und auch heute in Philippa stoßen wir sozusagen mit unserem Spaten auf so einen Schatz. Und ein Schatz von einem Bild. Ein Bild, was sich sehr gut einprägen kann, nämlich das von Sternen am Himmel, am Nachthimmel. Ihr sollt leuchten wie die Sterne am Nachthimmel. Das wird heute unser Thema sein. Philipper 2. Und Ruben hatte letztes Mal so wunderbar hier gepredigt beim Abendgottesdienst über Einheit, das Thema Einheit. Und das Thema wird noch ein bisschen weitergeführt. Wir gehen, beziehungsweise es wird hier jetzt noch so ein bisschen abgerundet. Ich rufe noch mal ganz kurz ins Gedächtnis. Paulus sagt, so macht meine Freude vollkommen, so ein auf den. Und seid eins, seid einig, ja. Lebt zusammen in Einigkeit. Mitgefühl, Erbarmen und so weiter. Ruben hat das alles ziemlich gut erläutert. Und ohne Rechthaberei und ohne Überheblichkeit. Und das soll alles keinen Platz unter uns haben. Ich bin jetzt gerade in Vers 3 von Kapitel 2. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und dann kommt dieser bekannte Textabschnitt, was manche, glaube ich, auch so als ein Glaubensbekenntnis oder so sehen, eines der ersten Glaubensbekenntnisse der Christen. Jetzt hier in Vers 6, ja, erklärt Paulus eigentlich, wie Jesus genau das getan hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Und jetzt geht es noch weiter mit diesem ganzen Thema Einheit. Und dieses Thema Einheit, Ruben hat das so schön gesagt, hier sehen wir, wie Jesus Gott erhöht und Gott erhöht Jesus, weil Jesus sich Gott unterordnet und so weiter. Also der dreieinige Gott sozusagen, machen es uns vor, wie Einheit funktionieren kann, wie das funktionieren kann sozusagen, dass wir ja als Einheit zusammenleben in Frieden. Und weiter geht's dann hier in Vers 12 mit genau demselben Thema. Was folgt daraus, liebe Freunde? Also was ist sozusagen das Fazit von der ganzen Sache? Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen. Paulus sagt, ihr wart ja schon gehorsam. Und in der Elberfelder steht es ein bisschen anders. Die Neue Genfer sagt hier, so wie ihr euch Gott untergeordnet habt oder so wie ihr Gott gehorsam wart, das sagt die Neue Genfer, die Elberfelder, und ich werde so ein bisschen hin und her springen. Ich finde es auch wichtig, also für euch, wenn ihr, sage ich mal, wirklich intensiv Bibel studieren wollt, kauft euch mehrere Übersetzungen, lest in verschiedenen Übersetzungen, ja, also in guten Übersetzungen, weil das ganz spannend ist und auch wichtig ist, ne? Dass man nicht nur sozusagen eine Übersetzung hat, sondern dadurch kriegt man schon einen größeren Eindruck letztendlich von verschiedenen Textpassagen, denn interessanterweise können diese Passagen hier auch, ja, verschieden übersetzt werden und kriegen auch eine leicht andere Bedeutung. Aber hier steht zum Beispiel in der Elberfelder: Daher, meine Geliebten, wie ihr allzeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Hier steht weder Gott noch Christus. Wenn ihr aufgepasst habt, in der Neuen Genfer steht, wie ihr Gott gehorsam gewesen seid oder wie ihr Christus gegenüber gehorsam gewesen seid. Wir wissen nicht, gegen wen diese Philipper gehorsam sein sollten. Es kann auch einfach sein, dass sie Paulus gehorsam waren. In dem, was Paulus ihnen schon erklärt hatte über Jesus, aber auch über das Zusammenleben, denn es geht um das Zusammenleben, sagt Paulus, bleibt da drin, seid bitte auch diesen Dingen, die ich euch jetzt schreibe, gehorsam. Auch wenn ich jetzt nicht da bin, bitte achtet darauf, was ich jetzt schreibe, und bitte nehmt das ernst, okay? Und jetzt kommt ein Vers, ja, der manchen irritiert, so beim Bibellesen, wenn man nicht so genau weiß, was soll das eigentlich bedeuten. Das ist ein Vers, über den wahrscheinlich auch schon viel geredet wurde, und ich lese mal aus der Elberfelder. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Also, daher, meine Geliebten, wie ihr allzeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Da kommen natürlich so die ersten Fragezeichen hoch. Moment mal, wie sollen wir denn unser Heil bewirken? Also, wir selber können doch unser Heil gar nicht bewirken. Wie soll das gehen? Und es ist richtig, wir selber können unser Heil, unser Seelenheil, wir können es nicht bewirken. Unser Seelenheil, das wissen wir aus ganz vielen Bibelstellen letztendlich, das hat Gott bewirkt. Und zwar durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Aber warum steht das dann hier so? Was ist damit gemeint? Es gibt eigentlich zwei Auslegungsarten, wie das hier verstanden wird. Erstmal ist es so, dass das Wort Heil oder Rettung, es ist übrigens dieses selbe Wort, was auch Johannes der Täufer benutzt hat, als er gesagt hat, oder in Lukas, wie es da steht, dass Gott das Heil der ganzen Welt bringen will und deswegen die Wege geebnet werden müssen. Das ist dasselbe Wort. Aber dasselbe Wort oder dieses Wort kann in verschiedenen Situationen benutzt werden. Dieses Wort bedeutet nicht immer sozusagen Seelenheil. Okay? Hier steht also nicht zwangsläufig, bewirkt euer Seelenheil mit Furcht und Zittern, sondern einfach euer Heil. Ja? Das kann in ganz verschiedenen Situationen angewandt worden sein. Zum Beispiel gibt es eine Situation oder eine Vers in Philipper 1, müsst ihr nicht aufschlagen, Vers 19, da nimmt Paulus das Wort auch schon mal in den Mund. Und da sagt er, oder er benutzt es in dem Zusammenhang, die Philipper bitte dafür beten sollen, dass er aus dem Gefängnis kommt. Na, in diesem Zusammenhang, Heil, also raus aus dem Knast, Heil. In Kapitel 1, 28 gebraucht er es dann im Sinne von, wie wir es normalerweise verstehen, erlöst sein. Und in Lukas 2, Vers 30, da wird Jesus zum Beispiel auch selber als das Heil oder die Rettung oder der Retter bezeichnet. Also das Wort Heil hat nicht nur eine Bedeutung, sondern kann auch ein bisschen verschieden benutzt werden. Deswegen muss es hier sozusagen, oder deswegen heißt es hier wahrscheinlich nicht, bewirkt euer Seelenheil mit Furcht und Zittern. Es würde ja auch allem anderen widersprechen, was Paulus sehr groß und breit auch erklärt in anderen Briefen, vor allem im Römerbrief und so weiter. Was kann hier also gemeint sein? Wie gesagt, wir haben eigentlich zwei größere Auslegungsarten. Und zwar ist es die eine Möglichkeit, dass er hier meint, vollendet euer Heil mit Furcht und Zittern. Dieses Wort für bewirken kann auch heißen vollenden. Und da sieht man so ein bisschen, wie schwer es manchmal ist, wirklich diese Briefe aus dem Griechischen ins Deutsche zu übersetzen, weil wirklich manche Wörter haben echt viele Bedeutungen. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier vollenden lesen, könnte es heißen, dass Paulus meint, und so interpretiert es dann auch die Neue Genfer. Die Neue Genfer sagt, setzt alles daran, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Ne? Also so kann man es verstehen, dass er sagt, mit ganzer Inbrunst, mit Furcht und Zittern, bewirkt oder vollendet das Heil, was Jesus euch geschenkt hat. Jesus hat uns gerettet, aber wir sind noch nicht am Ziel sozusagen. Wir sind noch nicht vollendet in dem Sinne. Wir sind noch sozusagen Work in Progress. Wir sind noch in Arbeit. Wir entwickeln uns noch. Wir reifen sozusagen noch wie guter Wein. Ja, Jahr um Jahr um Jahr werden wir leckerer und leckerer und leckerer. Und ja, je länger man wartet, umso leckerer. Wenn man dann mal was von uns trinkt. Ah, so ein leckerer, süßer Wein. Toll. Ich glaube wirklich, es ist ein bisschen, also im Idealfall ist es so. Es gibt natürlich auch Wein, der, sage ich mal, schlechter wird, oder? Mit der Zeit. Schlechter und ekliger und schlechter und verkorkter oder was auch immer. Und dann denkt man so, man hat so bei Oma noch eine Weinflasche im Keller gefunden. Ja, so ging es mir, als meine Großmutter gestorben ist. Wir mussten das ganze Haus natürlich ausleeren. Und ja, der Keller war, da waren ein paar Weinflaschen. Und naja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und dann denkt man so, wow, vielleicht ist ja hier voll der besondere, wertvolle Wein. So, meine Oma hat eigentlich nie Wert auf Alkohol gelegt, deswegen war die Chance, dass da so ein besonderer Wein liegt, relativ gering. Und trotzdem bildet man sich irgendwie was ein und denkt so, oh, wow und so. Und dann haben wir diese Weinflaschen so untersucht und geguckt und da war auch wirklich ein Älterer dann dabei. Den hat sie wahrscheinlich nie aufgemacht, vielleicht weil sie auch früher wusste, dass der eklig ist oder so. Der war dann so um die 40, 50 Jahre alt. Ja, und dann haben wir den mal aufgemacht und so, oh, jetzt trinken wir bestimmt gleich den leckersten Wein unseres Lebens. Das war richtig widerlich. Also ich meine, Sachen müssen jetzt nicht unbedingt besser werden, je älter sie werden. Und auch wir Menschen werden nicht unbedingt besser, je älter wir werden. Aber im Idealfall schon. Oder so stellt sich das Gott eigentlich, glaube ich, vor, dass wir sozusagen reifen, reifer werden, heiler werden, kann man das sagen, heiler werden, ja, gesünder werden, kräftiger werden, stärker werden. Ich glaube, das sind schon alles so Bilder, die auch verwendet werden in der Bibel. Wie so ein Baum, der immer mehr wächst, stärker wird, ne? Die Wurzeln immer tiefer treibt. Ein Stamm wird immer breiter und breiter. Und ja, ich glaube, so kann es hier tatsächlich gemeint sein. Ne? Und es passt zusammen mit Philippa, mit dem Anfang vom Philipperbrief, wo er sagt, Gott wird das vollenden, was er angefangen hat in euch. Okay, es kann genau diese Vollendung gemeint sein. Dieses, ja, ihr seid noch am Anfang, ihr seid vielleicht noch Kinder im Glauben, ihr seid jung im Glauben und Gott wird das vollenden. Und hier sagt er, ja, versucht das zu bewirken, dieses Heil, diese Vollendung. Streckt euch danach aus, dass Gott euch vollendet, das, was er in euch angefangen hat. Und wie schade ist das, wenn wir das nicht tun, oder? Und ich glaube, es wird manchmal so wirklich, wir verstehen es manchmal miss, nämlich Gott rettet uns, ja, wir sind der Weizen, er bringt uns in die Scheune und alles ist gut. Das ist aber nur die halbe Geschichte. Das ist nicht die ganze Wahrheit, denn es geht nicht nur darum, dass wir gerettet werden, es geht darum, dass wir hier ein verändertes Leben führen, dass Gott uns verändern möchte. Und so verkürzen wir das Evangelium oder überhaupt alles ziemlich brutal, wenn wir es wirklich nur darauf verkürzen, komme ich in den Himmel oder nicht. Ne? Gottes, das Hauptfokus ist nicht unbedingt nur, komme ich in den Himmel. Oder auch Gottes nicht, kommt jemand in den Himmel. Nein, Gott will uns verändern. Er will uns ganz neu machen. Das lesen wir doch, oder? Von neuem geboren, um ein neues Leben zu führen. Es geht um Neuheit, um etwas Neues, was Gott in uns anfängt. Und das mag hier eventuell gemeint sein, die Vollendung. Und mit Furcht und Zittern sollen wir das bewirken. Dazu sage ich gleich noch was. Zweite Möglichkeit ist, und das scheint mir sogar noch wahrscheinlicher, das hier ist ein Brief an die Philipper. Und die Philipper hatten eventuell ein kleines Streitproblem. Ja, es gab eventuell kleinere Streitereien in der Gemeinde unter den jungen Gläubigen. Ich meine, was normal ist, oder? Eine junge Gemeinde gründet sich. Und ich glaube, die ganz alten Hasen, die jetzt nicht hier sind, kennen das aus dieser Gemeinde. Man ist jung, man ist dynamisch, man ist wild, ja. Man hat viel vor, man hat Visionen und Ambitionen. Ja, man will die tollste Gemeinde überhaupt werden und was weiß ich, was man alles will. Und dann schlagen die Köpfe aneinander und die Meinungen kollidieren. Und ich habe mir das aber alles so vorgestellt. Ja, aber ich habe mir das alles so vorgestellt, dass das so mit uns wird und dass wir in diese Richtung gehen. Nein, ich dachte eher, wir gehen in diese Richtung und so weiter und so weiter. Und so kommt es nicht nur in jungen Gemeinden, aber immer mal wieder auch zu diesen Clashes, ja, zu diesen Streitereien. Und Paulus deutet es hier so ein bisschen an, ja. Er sagt so, es gibt welche, die predigen das Evangelium aus Streitsucht. Oder um Streit zu verursachen, so. Mehr oder weniger sagt er sowas in der Art. Und, wie gesagt, der ganze Vorlauf hier, ne, mit der Einheit und so weiter. Es deutet darauf hin, da ist so ein bisschen was. Ich meine, generell freut er sich über die Gemeinde, es läuft gut. Aber, nur weil es gut läuft, heißt es nicht, dass es keine Props gibt, oder? Es gibt immer Probleme. Immer. Einfach, weil wir Menschen sind. Und deswegen kann hier auch gemeint sein, die zweite Möglichkeit, und ich lese das hier mal ab, weil das so schön ausgedrückt ist, mit Heil könnte hier auch die Lösung der Streitprobleme in Philippi gemeint sein. Das hier gemeinte Heil ist nicht das Seelenheil, sondern Befreiung von den Fallstricken, die die Christen daran hindern wollen, den Willen Gottes zu tun. Heil, sozusagen, dass die Streitereien geheilt werden. Stellt euch den Streit vor wie so eine Art offene Wunde. Und das soll geheilt werden. Die Philipper, ich sage immer die Philister, die Philipper sollen alles daran setzen, dass dieser Streit geheilt wird. Dass das Heil in diese Gemeinde kommt. Dass diese Gemeinde wieder heile wird. Denn Gemeinden werden zerstört durch Streit. Ich meine, das ist ohne Frage, oder? Ich meine, das wissen wir aus unserer eigenen Lebenserfahrung, das wissen wir, wenn wir ein bisschen zurückgucken aus den Geschichten von großen Kirchenbewegungen und so weiter, Streit kann wirklich alles pulverisieren. Und gerade so eine junge Gemeinde, wie schnell kann die wieder sofort zerstört werden durch Streit? Deswegen ist es hier nichts übertrieben, glaube ich, wenn Paulus das Wort Heil benutzt. Bewirkt euer Heil, das Heil für eure Gemeinde. Mit Furcht und Zittern, nehmt das ernst, nehmt das nicht auf die Leichte. Ne? Geht da ran an das Problem. Tut das, was ich euch gerade vorgestellt habe. Seid gehorsam und geht daran und bewirkt dieses Heil. Das sind so die zwei Hauptauslegungen, so viel ich weiß, zu dieser Stelle. Ja, dieses Furcht und Zittern, das meint einfach nur Inbrunst sozusagen. Und auch das Wort Inbrunst ist uns nicht mehr unbedingt so geläufig als jüngere Menschen und mittelalte Menschen. Inbrunst benutzt man nicht so oft, man liest es auch nicht so oft, aber es kann auch so mit Leidenschaft übersetzt werden. Ja, also bewirkt euer Heil mit Inbrunst. Geht daran mit Leidenschaft, Leute. Das ist nicht eine kleine Sache. Es braucht euren ganzen Einsatz. Inbrunst wird so im Duden definiert: starkes, leidenschaftliches, hingegebenes Gefühl, mit dem jemand etwas tut, sich zu jemanden oder einer Sache hinwendet. Also ein starkes, leidenschaftliches Gefühl. Furcht und Zittern. Bewirkt euer Heil. Setzt alles daran. Genau. Und dann kommt aber dieser Vers, den wir auch alle kennen, der Vers danach. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn, Vers 13, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Gott selbst ist am Werk. So übersetzt es die Neue Genfer. Gott selbst ist am Werk in euch. Bewirkt dieses Heil, macht das mit Inbrunst, geht ran an die Probleme, schaut, dass die Gemeinde geheilt wird vom Streit und wisst, dass Gott euch supportet dabei. Das ist dieses Gott wirkt in euch, das Wollen und das Vollbringen. Gott bewirkt die Motivation, dass ihr das wirklich wollt, dass ihr den Streit wirklich, ich meine, manchmal will man ja nicht mal den Streit beenden, oder? Ich meine, ich bin wirklich ein Streithahn. Nicht immer, aber ich habe das so in mir. Ja, es gibt so Momente, da kann ich wirklich gut streiten. Und da streite ich mich manchmal sogar gerne. Nicht um irgendwelche Dummheiten, aber wirklich um wichtige Dinge. So um Sachthemen oft. So, wer hat Recht? So, weißt du, was ich meine? Keine Ahnung, mit Ruben habe ich mich schon mal herrlich über den Atombombenabwurf in Hiroshima gestritten. Ja, da haben wir uns herrlich drüber gestritten. Und mit Phil habe ich mich schon mal über Hip-Hop gestritten. Wie heißt er hier? Oleg Sash, ob der jetzt was ganz Neues erfunden hat, einen deutschen Hip-Hop, oder ob das eigentlich nur was Altes ist, was Oleg Sash wieder aufgewärmt hat. Da haben wir uns fast, sag ich mal, am Lagerfeuer die Köpfe eingeschlagen drüber. Und dann hat Phil mir gesagt, er wollte mich nur ärgern. So, ja. Gut. Danke, Phil. Und ja, diverse andere Sachen, über die ich mich schon wirklich sehr leidenschaftlich gestritten habe. Aber diese Leidenschaft sollte eigentlich so in den Frieden gehen, nicht in den Streit. Aber wie gesagt, manchmal wollen wir uns gar nicht vertragen. Aber Paulus sagt, ey Leute, zum Glück haben wir einen Gott, der uns motiviert, Frieden zu suchen. Ein Gott, der uns daran erinnert, den Streit zu begraben, das Kriegsbeil zu begraben, aufeinander zuzugehen, einander die Hand zu geben, miteinander zu beten, um Vergebung zu bitten. Gott ist es, der das Wirken vollbringt. Das wird ziemlich verschieden übersetzt hier zum Beispiel. Die Neue Genfer sagt, ne, wirken und vollbringen. Die Neue Genfer sagt, er macht bereit und fähig. Fand ich auch ganz gut. Bereit und fähig. Gott macht uns bereit und fähig, das zu tun. Cool. Die Elberfelder sagt, wie gesagt, die sagt was ganz Crazyes. Der Satz ist da ganz komisch. Auf jeden Fall geht es da um Wollen und Wirken. Der Satz ist aber sehr witzig aufgebaut. Dann sagt Luther, wollen und vollbringen, der Klassiker, den wir alle kennen. Und die Neues Leben-Übersetzung sagt, Wunsch und Kraft. Fand ich auch ganz gut. Gott gibt euch den Wunsch und die Kraft, es zu tun. Finde ich auch gut. Und was zu tun? Das, was ihm wohlgefällt. Das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Und dann geht's weiter, tut alles ohne Murren und Zweifel. Murren und Zweifel. Auch wieder das Wort Zweifel. Ist auch so ein komisches Wort. Es kann auch übersetzt werden mit Streit oder Streitsucht. Tut alles ohne Murren und Streitsucht. Oder die NGÜ sagt, verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Dieses Wort Dialogismus. Es kann, wie gesagt, Zweifel bedeuten, es kann Überlegungen, zweifelndes Nachdenken, kann aber auch Diskussionen und Streitgespräche bedeuten. Ich finde, hier im Kontext passt besser Streit, weil es um die Einheit geht und um den Streit geht und um das Heil geht der Gemeinde in der Einheit. Deswegen würde ich hier wirklich fast tendieren zu sagen, kein Murren und kein Streit, keine Streitsucht, keine Streitgespräche. Tut alles ohne das. Verbannt das aus eurer Mitte. Tut alles ohne Murren und Zweifel. Und das ist manchmal echt schwer, oder? Also, gerade wenn man so denkt, man macht so Dinge, die andere mal falsch machen. Ich meine, hier die Musikecke oder so, wenn man die mal aufräumt. Ich bin jetzt mal ganz offen. Denkt man manchmal, oder Alena vor allem, denke ich auch, manchmal denkt sie, Digga, warum macht das hier eigentlich keiner außer mir? Oder so, ihr kennt diese Gedanken so. Warum hinterlassen das alle hier so wie so ein Schweinestall oder so. Vielleicht kennt man das auch als Mutter so von den Kindern, ne? Die machen sich so Brote in der Küche, danach gehst du so rein, es sieht einfach aus, als ob eine Bombe explodiert ist in der Küche. So, warum packt hier eigentlich keiner das zurück in den Kühlschrank, denkst du so. Ne? Und dann kommt dieses Murren, ne? Diese Unzufriedenheit in dir hoch. Ne? Oh, Warum putzt dir eigentlich keiner in der Gemeinde die Toiletten? Ich meine, ich weiß, dass es jemand zum Glück tut, aber ne, Reinhard könnte das denken. Warum ne, kümmern sich so wenig Leute um die wichtigen Dinge hier und so weiter? Und dann kommt so schnell diese Unzufriedenheit in uns hoch. Und Paulus sagt, nee, lasst das nicht hochkommen, lasst das nicht in eurer Mitte irgendwie, kultiviert das nicht, dieses Murren. Dann tauscht man sich aus, weißt du, dann rufe ich David an und oh, David, die Musikecke sieht schon aus wie Scheiße und so. Und er, ja, ich weiß, das ist immer Jakob, der macht das immer. Es geht gar nicht und so weiter. Ja, ich glaube, wir sind auch die Einzigen, die uns drum kümmern. Ja, glaube ich auch. Es muss sich mal was ändern und so. Manchmal pusht man sich dann noch so hart hoch irgendwie, indem man murrt, miteinander murrt. Tut das alles weg aus eurer Mitte, sagt Paulus. Verbannt das aus eurer Mitte. Denn, oder damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, lauter und tadellos, unbescholten sollen wir sein. Diese drei Dinge sind auch sehr alte Begriffe. Tadellos bedeutet ohne Tadel. Die Schüler kennen das vielleicht aus dem Gimmi oder so. Sophia, habt ihr Tadel bei euch? Ja, genau, man kann einen Tadel kriegen in der Schule, wenn man sich schlecht benimmt, aber wir sollen tadellos sein, also, dass man uns nicht tadeln muss, ja. Weder, dass wir einander tadeln müssen hier in der Gemeinde oder noch schlimmer, dass uns die Polizei vielleicht sogar tadeln muss, ne? Lauter, was heißt lauter? Lauter heißt sowas wie klar. Klares Wasser ist lauteres Wasser oder klares, reines Metall, ja, das ist lauteres Metall. So lauteres Gold oder so, ja, das ist der Begriff lauter. So sollen wir sein. Unbescholten bedeutet einfach, dass nicht jemand mit uns schelten muss oder musste. Unbescholten, ich bin unbescholten. So wie jemand sagt, ich bin ein unbeschriebenes Blatt, könnte man ja auch sagen, ich bin ein unbescholtener Bürger, was aber nicht stimmt. Letztens am Wochenende musste die Polizei mit mir schelten, weil es war so krass, das muss ich kurz erzählen. Ich war so dumm, wirklich, ich war so dumm. Ich war bei PPC und da habe ich in dem Fahrradladen daneben ein Fahrrad gekauft mit meinem syrischen Flüchtlingsbruder. Und dann sind wir mit dem Fahrrad im Kofferraum losgefahren, meine Mutter, er und ich. So voll, kennt ihr das, wenn ihr was Neues kauft, ihr seid in so einer Hochstimmung, so enthusiastisch so. Ich meine, es war ja nicht mein Fahrrad, aber es war einfach cool, wir haben es abgeschlossen, wir haben was Cooles gekriegt, so voll fröhlich drauf, yippie, yay, happy. Fahren da den alten Flughafen, diese breite Straße, alter Flughafen lang, ne? Und du denkst ja, also ich denke ja, das ist Vorfahrtsstraße, ne? Nee, ist nicht, ist rechts vor links, ne? Kommt Polizei von rechts, ne? Und ich denk so, und das, solche Dinge passieren ja innerhalb von Sekunden leider. Wenn man mehr Zeit dafür hätte, hätte man sich, glaube ich, richtig entschieden. Aber ich denk so, warum fährt der Polizeiwagen so heftig auf die Kreuzung auf? Und was mache ich? Jeder normale Mensch hätte angehalten und die Polizei vorgelassen, weil er schon so gespürt hätte, die wollen da jetzt vor mir raus. Was mache ich? Ich trete aufs Gas, fahr um die rum. Ja, die gucken nur so, schalten Blaulicht an und fahren hinter mir her. Oh. So peinlich und wirklich Sekundenbruchteile danach habe ich gedacht, warum hast du das gemacht, warum hast du nicht angehalten? Wirklich, das spielt sich ja alles in 3 Sekunden ab, solche Dinge, aber wie... Ja, pass mal auf, ich wurde gescholten, ich bin also leider nicht mehr unbescholten, aber was ich gemerkt habe, das gebe ich euch auch mal als Tipp mit, seid immer lieb zur Polizei, die lieben das, das ist so, streichelt die, wirklich, das tut denen so gut, das ist so schön für die, weißt du, und dann kommt denen so eine ganz coole Stimmung, das funktioniert immer bei mir. Nein. Nein, ich mach das nicht aus Berechnung, aber erstmal respektiere ich Polizisten sowieso für ihren Job und so weiter. Das finde ich cool und ich finde es voll wichtig und deswegen klar gibt es auch doofe Polizisten, die schlecht drauf sind und so weiter, aber trotzdem, ich finde das erstmal sowieso cool. Und zweitens wusste ich ja auch, dass ich einen Fehler gemacht habe und das müssen wir dann auch einfach als Christen, finde ich, ganz offen zugeben. Da können wir einfach nicht einfach so stur sein und sagen, so, also wirklich, da muss man einfach ganz ehrlich sein und sagen, ja, sorry, Herr Wachtmeister, da habe ich gerade voll was Dummes gemacht. Und dann sind die ja immer erstmal noch so ein bisschen so, ah, hast du das nicht gesehen oder was hier? Na, Fahrzeugpapiere, Führerschein. Und dann machen die erstmal so voll einen auf hart und so. Es geht dann ungefähr 2 Minuten. In der Zeit aber ist ja immer einer im Wagen und einer ist bei dir. Und dann bist du so super freundlich, okay. Und dann, das ist wirklich keine Berechnung. Aber man, ey, das bringt's einfach. Wirklich, ne? Man sagt ja immer so, wie man in den Wald ruft, reinruft, so schallt es hinaus. Oder biblisch gesehen, man erntet, was man sieht, oder? Und wenn man bei der Polizei Freundlichkeit erntet, kriegt man sie meistens. Nicht immer, natürlich nicht immer. Aber auch zurück, bei mir hat es immer funktioniert. Ich musste die letzten Male nie Strafe zahlen. So freundlich kann ich sein. Ja. Ja. Voll cool. Also, das ist dann immer so zum Schluss so, ja, okay. Merken Sie sich das jetzt bitte? Ja, das war nicht gut. Und ich denke, wir lassen Sie jetzt mal nochmal fahren hier. Ja, voll geil. Voll schön. Aber das ist mit unbescholten nicht gemeint. Unbescholten ist das Gegenteil davon. Ich bin bescholten. Aber das hier ist wirklich ernst, ne? Seid in dieser Einheit, ne? Lasst das Murren sein, lasst das Streiten, das Zweifeln, lasst das alles sein, tut das aus eurer Mitte weg, sucht den Frieden, sucht das Heil für die Gemeinde im Frieden. Und dann, wenn ihr das tut, dann werdet ihr diese lauteren, unbescholtenen Kinder Gottes sein, steht hier. Damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes. Und das erinnert mich an die Bergpredigt, als Jesus sagt, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Auch diese Verknüpfung vom Frieden und von Kindern Gottes, oder? Das ist so ein wichtiges Merkmal. Kinder Gottes sind Menschen, die Frieden suchen, die nicht andauernd den Streit suchen, die nicht aggressiv auf andere losgehen und die ganze Zeit nur rumbölken und rummeckern. Und nein, wir suchen den Frieden und dann sind wir diese Kinder Gottes. Dann erweisen wir uns als Kinder Gottes. Dann wandeln wir würdig des Evangeliums, wie er auch an einer anderen Stelle hier im Brief sagt. Damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Und das ist so ein schöner Vers. Das ist so schön. Ich lese es nochmal in der neuen Genfer, weil es einfach, ich weiß nicht, das brennt sich irgendwie so ein, finde ich. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Und das ist eigentlich das Thema, worauf ich hinaus wollte. Wir können wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Und ich glaube nicht, dass der einzelne Christ damit gemeint ist. Glaube ich nicht. Ich glaube, damit ist die Gemeinde gemeint. Die ganze Gemeinde als Ganzes, sie kann ein Stern sein am Nachthimmel. Das hier, und warum glaube ich das? Weil Paulus sagt, wenn ihr die Einheit sucht, könnt ihr leuchten. Okay? Er sagt nicht, du einzelner Christ, sondern ihr als Gemeinde, wenn ihr die Einheit habt, wenn ihr den Frieden sucht, wenn ihr das Heil sucht, wenn ihr den Streit aus eurer Mitte verbannt, dann könnt ihr leuchten inmitten von der Dunkelheit wie ein Stern. Und das finde ich so eine heftige Message einfach für uns, auch als Gemeinde mit unserer Geschichte. Und ich meine, ich glaube, fast jede Gemeinde hat eine Geschichte, die ja, die ihre Höhen und Tiefen hatten, die auch Auseinandersetzungen hatten. Ich habe das zum Glück alles nicht so stark miterlebt, aber auch natürlich habe ich das miterlebt. Und wie krass ist es, was für eine Verheißung ist es für uns? Wir könnten leuchten wie einen Stern am Himmel, wenn wir das suchen, wenn wir den Frieden suchen, wenn wir wirklich darin investieren, dass Frieden ist, dass Einheit ist. Das ist für mich voll die krasse Motivation irgendwie. Ich finde das, keine Ahnung, das funktioniert bei mir. Ich finde das ein Stern, das ist sowas Schönes. Es ist, ja, es ist so eine Orientierung, oder? Ein Stern ist wie so ein, Leute haben sich früher an Sternen orientiert, Seefahrer und so weiter. Es war nicht nur, wow, was für ein schöner Himmel, das auch. Aber Sterne waren sowas Erhabenes, Großes. Ich weiß nicht, ob Sterne sogar als Götter teilweise verehrt wurden, also die Sonne definitiv, aber Sterne, das war krass. Und sie sind immer noch so schön, wenn ihr nachts mal aufs Land fahrt, weg von dem Lichtsmog hier aus in Hannover. Boah, das haut euch um, dieser Sternenhimmel, das ist der Wahnsinn. Und wir könnten einer dieser vielen Sterne sein. Die Philipper könnten einer dieser Sterne sein. Und ich glaube, sie waren schon ordentlich am Leuchten, aber Paulus sagt, haltet das fest, damit ihr leuchtet. Denn es ist so viel Dunkelheit, es ist so viel, die Welt braucht dieses Licht. Der Nachthimmel, der wäre so finster und so traurig, wenn da keine Sterne wären, oder? Wenn da keine Lichter wären. Vielleicht Sonne und Mond, vielleicht meint er das auch. Ne? Elberfelder übersetzt ja mit Himmelslichtern. Wie langweilig oder wie arm wäre es, wenn wir nachts rausgucken und da ist nichts, nur schwarz. Aber wie schön sind die Sterne. Und wie hilfreich sind sie tatsächlich für Leute, die sich damit auskennen. Und das war eigentlich schon immer Gottes Idee. Und das finde ich so faszinierend auch an diesem Vers. Und das ist euch sicherlich auch in den Sinn vielleicht gekommen. Das war schon immer Gottes Plan mit den Menschen, die ihm nachfolgen. Die Menschen, die Gott nachfolgen, sollten schon immer wie Sterne sein. Sollten schon immer wie Licht sein. Sollten schon immer wie diese Lampe sein, die man nicht unter den Scheffel stellt. Sollten schon immer wie diese Stadt sein auf diesem Berg, die man sehen kann, an der man sich orientieren kann, die einen anzieht, auf die man zugeht, die einem Hoffnung gibt. Und das können wir ein bisschen nachlesen. Zum Beispiel, wie gesagt, dieses Leuchten, das ist die Einheit und der Frieden und die Liebe unter den Geschwistern in der Gemeinde. Das ist das, was leuchtet. Ich meine, das hat Jesus auch gesagt, ne? An der Liebe untereinander wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das leuchtet, das hat Power. Das ist mein Zeugnis. Als ich in die Gemeinde gekommen bin, mit jungen 18 Jahren, hat mich das total umgehauen, die Liebe hier. Und wenn ich so zurückgucke, weiß ich, dass es damals auch Streit gab unter den Gemeindegeschwistern teilweise. Es war nicht alles in Butter, es war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und trotzdem habe ich gemerkt, hier ist eine Liebe unter den Leuten. Das habe ich in meinem Leben noch nirgendwo gespürt. Und ich glaube, viele von euch wissen das gar nicht, weil sie das schon von Baby auf, kennen sie diese Liebe. Ich kannte die nicht. Ich war bei den Pfadfindern, ich war im Fußballverein, ich war im Jiu-Jitsu. Wo war ich noch? Was? Bundeswehr. Ja, auch, aber da war ich schon Christ. Ich kannte coole Leute, wisst ihr, was ich meine? Es war nicht so, dass ich so ein Nerd war und einfach mit Windel vorm Rechner gesessen habe, bis ich mich bekehrt habe und dann bin ich das erste Mal in eine Gemeinschaft gekommen, ja, so desperate, wisst ihr, was ich meine? So desperate nach Freunden, desperate nach, überhaupt nicht. Ich hatte eine coole Clique, ich hatte eine Band, ich hatte so coole Freunde, ich hatte Freunde, das waren meine Brüder. Ohne Scheiß. Ich war nicht so, was so Leute sagen, so, ja, diese armen Würstchen, ne, diese sozial Abgehängten, die dann sich irgendeiner Gruppe anhängen müssen, damit sie dann irgendwo dazugehören können. Das war ich nicht, wirklich nicht. Ich hatte eine coole Gruppe, ich hatte super viele Freunde, es war alles gut in meinem Leben so. Wisst ihr, was ich meine? Auf den ersten Blick, alles super geil, voll schön. Und trotzdem, als ich das erste Mal hier war, das war Wahnsinn. Die Leute, wie die miteinander umgegangen sind, wie die sich begrüßt haben, wie die miteinander, ich habe das in den Gesichtern gesehen, das war nicht vorgespielt, das war nicht, ja, geheuchelte Liebe oder so, das war echte Liebe. Und sowas habe ich nirgendwo, ich bin konfirmiert, ich war auch in meiner Kirche in Burgdorf und das war auch cool, da war auch ein bisschen was davon, aber hier hat mich das so erwischt, das hat mich so motiviert, mich mehr damit auseinanderzusetzen, was hier so gepredigt wird, was hier überhaupt so drin steht. Und boah, krass. Das war definitiv, diese Gemeinde hat für mich geleuchtet. Mega krass. Ich meine nicht dieses atomare Strahlen, ich meine Leuchten, gutes Leuchten, positives Leuchten. Und wir sehen dieses Leuchten auch zum Beispiel, schlagt mal, wenn ihr wollt, Apostelgeschichte 5 auf. Manchmal denkt man so, ja, wir sind halt gute Christen oder wir sind eine gute Gemeinde, wenn man uns so richtig hatet. Weißt du, was ich meine? Wenn man so richtig Hass auf uns schiebt, dann sind wir richtig. Okay? So, je mehr Leute uns hassen und verachten, umso mehr folgen wir Jesus nach. Preis den Herrn, Halleluja. Und wisst ihr, was ich meine? Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wenn sie uns alle hassen, verfolgen wollen, steinigen wollen und einkerkern wollen, dann haben wir alles richtig gemacht. Aber wenn uns die Leute lieben, respektieren und achten, dann müssen wir auf irgendeinem falschen Weg sein. Denn das kann ja wohl nicht gehen. ja, das Interessante ist, es gibt beides in der Schrift. Es gibt den Hate, aber es gibt auch die Liebe. Schaut mal nach. Apostelgeschichte 5,13. Denn hier haben wir dieses Leuchten. Und wieder zu mir. Es war ja nicht so, dass ich Laura und die anderen Leute hier kennengelernt habe und sofort Hate geschoben habe. Es hat mich voll... Nein, ich habe das Leuchten gesehen und das fand ich geil. Es war nicht nur so, ne? Es war nicht nur Ablehnung. Auch wenn Jesus sagt, ne, wenn ihr mir nachfolgt, werden sie euch hassen, ja, aber auch lieben. Verrückt, oder? Hier 5,13. Oder Vers 12. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig. Ah, preis den Herrn, da ist das Wort. Habe ich in der Vorbereitung gar nicht gesehen, siehst du? Einmütig. In der Säulenhalle Salomos, das ist ein Teil vom Tempel, da haben sie sich getroffen. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. Das Volk rühmte die ersten Christen. Ist das nicht krass? Und wir lesen dann von Verfolgung und so weiter. Die war auch da und sie war massiv, aber es war auch dieses, wow, was seid ihr für eine Gruppe von Leuten? Heftig. Wir rühmen euch. Das sind krasse, das sind Juden. Weißt du, was ich meine? Die haben sich ja wahrscheinlich noch nicht mal als Christen bezeichnet. Das sind Nachfolger von Gott. Das sind richtige, richtig, ja, echte Juden, die Gott nachfolgen. Das Volk rühmte sie. Apostelgeschichte 2,47, da steht das tatsächlich auch nochmal. Also das ist hier nicht aus Versehen irgendwie reingeflutscht, sondern 2,47. Ach, lesen wir mal ab 41. Die nun sein Wort aufnahmen, ne, die nach der Taufe, ließen sich taufen und wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Mann, die haben geleuchtet wie so ein, was weiß ich, die haben heftig geleuchtet, die Leute. Das war krass. Und das Volk war nicht abgestoßen. Die fanden das geil. Die haben gesagt, ich will auch dazugehören. Das ist ja Wahnsinn, was bei denen geht. Voll geil. Voll Hammer, wie die miteinander umgehen. Das ist so schön. Das ist so eine Liebe. Das ist so eine Einheit. Und vielleicht hat Paulus, oder als er an die Philipper geschrieben hat, hat er vielleicht daran gedacht, was damals in Jerusalem vor ein paar Jahren passiert ist, wie die Gemeinde da gelebt hat, wie die Geschwister da miteinander umgegangen sind, wie viele Leute das angezogen hat. Und vielleicht denkt er, wenn das in Philippi passieren würde, wenn das noch mehr wird in Philippi, dieselbe Einheit wie damals in Jerusalem, wie geil wäre das denn? Und ich glaube, ein bisschen denkt er daran. Aber wir haben dasselbe Bild von den Sternen und dem Licht auch nochmal in Offenbarung, Kapitel 2, Vers 1. Auch sehr nice. Da nehme ich mal hier Offenbarung 2,1. Na, ihr erinnert euch, was Jesus da sagt. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen, und so weiter und so weiter. Der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält. Jesus hält hier diese sieben Sterne und wir wissen, die Sterne, das ist ein Bild für die Gemeinden damals, für die christlichen Gemeinden in den verschiedenen Städten. Finde ich cool, hier wird das Bild der Sterne einfach auch nochmal so erwähnt. So sollte eine Gemeinde sein, ein Stern am Himmel, ein Licht. Und wir sollten so leuchten. Und Gott will das in uns vollbringen. Er will uns die Motivation geben. Er will uns die Kraft dafür geben, dass wir das tun können. Matthäus 5, ich hatte es schon gesagt, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Matthäus 5, 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Das ist nicht nur, wie gesagt, du auf der Arbeit alleine. Weißt du, was ich meine? Ich auf meiner Arbeitsstelle. Ich muss leuchten. Ja, das ist auch gut, wenn du da Salz bist, wenn du Licht bist. Aber ich glaube noch viel mehr, wir als ganze Gemeinde. Und wenn hier Flüchtlinge reinkommen und so weiter und neue Menschen, irgendwelche Freunde, Arbeitskollegen, Verwandte kommen hier rein. Es ist Kindersegnung, es war Street Church, es war Café International, was auch immer. Leute wurden eingeladen, kommen. Dann sollen sie das erleben, dieses Licht, diese Liebe, diese Wärme. Und wie gesagt, im Idealfall, und ich glaube, sie erleben das auch hier. Ich weiß das auch von vielen, dass sie das hier erlebt haben und dass sie sehr auch bewegt hat. Aber dieser Plan mit dem Licht und so weiter, der ist alt. Das ist Gott nicht erst eingefallen, als er sozusagen Jesus geschickt hat, sondern in Jesaja lesen wir ganz zum Schluss, bevor wir das Abendmahl nehmen. In Jesaja sagt Gott etwas zum Volk Israel. Und das finde ich cool, dass wir mit dieser Geschichte, wir treten sozusagen in alte Fußstapfen. Hier wird das Rad nicht neu erfunden, okay? Hier wird einfach ein alter Plan, den Gott schon immer gehabt hatte, wird sozusagen neu umgesetzt. Gott fordert uns heraus, diesen Plan mitzuerfüllen, mit seiner Hilfe. Jesaja 49. Ah, lesen wir mal Vers 5. Jesaja 49, Vers 5. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an für sich zum Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen und damit Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Gott wollte schon immer Israel zum Licht machen, für die ganze Nation, für die ganze Welt, damit alle Welt sehen kann, wie gut Gott ist, dass Gott gut ist, dass es gut ist, bei ihm zu sein, dass es gut ist, ihm nachzufolgen. Und so hatten dieselbe Aufgabe wie das Volk Israel, hatten die Philipper. In ihrer Stadt, in Philippi. Sie sollten ein Licht in Philippi sein, damit viele Menschen aus dieser Stadt Licht sehen, Hoffnung haben, sich daran orientieren können, in die Richtung gehen können. Und so wichtig, und das ist auch unsere Aufgabe hier in Hannover. Auch Hannover braucht Licht, Sterne. Hannover ist dunkel genug. Klar, Hannover ist nicht Berlin oder Frankfurt oder was weiß ich, die ganz heftigen Städte, wo voll viel Gangsterkram abgeht und Mafia und so weiter. Aber in Hannover geht genug ab. Wirklich. Und eigentlich auch der ganze Scheiß, die ganze Palette. Und Hannover braucht auch Sterne. Hannover braucht nicht nur einen Stern, nicht nur die Coin. Hannover braucht viele Gemeinden, die leuchten wie verrückt. Die leuchten wie verrückt. Und gerade wo die ganzen Flüchtlinge hergekommen sind. Wieso? Ja, aber die müssen das sehen, dass hier Sterne sind. Die Flüchtlinge müssen sehen, dass hier Licht ist. Die müssen das wäre doch so genial, oder? Wenn die das sehen, wenn die zu diesen Sternen gehen, zu den verschiedenen und da einfach Jesus kennenlernen. Wie schön wäre das, oder? Aber dafür müssen wir als Gemeinde und als Gemeinden, ja, wir müssen die Einheit suchen. Wir müssen den Streit verbannen, rausschmeißen. So große Aufgabe, die Gott uns gibt als Gemeinden und als Gemeinde. Und cool, dass wir die Einheit jetzt ja auch feiern können einfach. Denn wir sind eins durch Jesus und ja, das, was er am Kreuz für uns getan hat, das macht uns wirklich eins zu Brüdern und Schwestern. Jesus, danke, dass du dieses, ja, du hast diese große Aufgabe für uns, Herr. Und wenn ich mich sehe, dann, und wie ich manchmal drauf bin, Herr, dann zweifle ich daran, ob das alles funktionieren kann, Herr. Und ich kenne ja auch meine anderen Geschwister hier. Und ich weiß ja, Herr, wie wir manchmal sind. Und Jesus, du gibst uns diese große Aufgabe, wirklich eins zu sein in dir, Frieden zu suchen, Friedensstifter zu sein, einfach als Gemeinde in Harmonie miteinander zu leben und dir nachzufolgen, so wie, ja, wie ein Körper, wie Körperteile sich gegenseitig supporten und unterstützen und füreinander da sind und zusammenarbeiten einfach, Herr, wie Ruben das auch letzte Woche Mittwoch beschrieben hat, Herr. Und Jesus, wenn wir uns sehen, dann sehen wir, dass das nicht funktionieren kann, Herr, aber wir bitten dich umso mehr, Herr, schenk du das Wollen und das Vollbringen, Jesus. Bitte vollende uns, Herr. Bitte bring du diese Vollendung, Herr. Bitte bring du diese Reife in unser Leben hinein, Jesus. Diese Reife, die uns so oft fehlt, weswegen wir uns auch manchmal ja einfach streiten, weil wir unreif sind, weil wir wie kleine Kinder sind, weil wir stolz sind, weil wir irgendwie Recht haben wollen, Herr. All diese Dinge, Jesus. Wir wollen das alles aus unserer Mitte einfach wegtun, Herr. Und wir bitten dich, Herr, hilf uns dabei, ja, dass diese Dinge uns nicht trennen, dass sie uns nicht, ja, zerstören und auseinandertreiben als Gemeinde, uns auseinanderbröckeln lassen, Jesus. Wir wollen die Einheit suchen mit Furcht und Zittern, Herr, wirklich mit Inbrunst, Jesus. Und immer wenn wir in so einen Streit kommen, erinnere uns bitte daran, Jesus, was du eigentlich vorhast mit uns und was du dir eigentlich wünschst, Herr. Und hilf uns, dass wir in Liebe uns die Wahrheit sagen können untereinander, dass wir uns in Liebe unsere Meinung sagen können, dass wir einander höher achten, ja, als uns selbst, Herr. Gib uns diese Gesinnung, Jesus, gib uns deine Gesinnung, Herr. Die Gesinnung, die du deinem Vater gegenüber hattest, Herr. Gib du uns dieses Herz, Herr. Ja, erneuere uns, Jesus. Reinige uns von allem Zorn, Jesus. Und wir wollen jetzt auch einfach Abendmahl nehmen, Herr, in der Hoffnung, dass du uns durch dein Blut auch einfach gereinigt hast und reinigst, Jesus, von aller Ungerechtigkeit in unserem Herzen, in unserem Leben. Alles, was falsch ist in unserem Herzen, die ganze Bitterkeit in unserem Herzen, wir bringen sie dir, wenn sie da ist, Jesus. Reiß du bitte diese Wurzel aus, der Bitterkeit in unserem Herzen. Bitte nimm das alles weg, damit die Bitterkeit nicht größer wird, wenn wir welche haben, Herr. Wenn wir gegen irgendjemanden hier sauer sind oder bitter in der Gemeinde, nimm das bitte weg, Jesus. Wasche das weg, Herr. Und danke, dass du gestorben bist für all diese Sünden. Ja, weswegen wir uns streiten. Danke dafür. Ja, wir wollen das Abendmahl auch einfach in deinem Namen segnen, Herr. Und wir preisen dich, Jesus. Amen.